Ja, herzlichen Dank für diese tollen Lieder als Einstimmung auf die Predigt. Ich freue mich, hier zu sein. Küsse statt Ketzaza. Weiß jemand, was Ketzaza bedeutet? Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Das ist also nicht Tzatziki, diese griechische Joghurtsoße. Es ist auch keine japanische Töff-Marke. Ketzaza heißt, kommt aus dem Orient und das heißt wörtlich abschneiden. Ketzaza ist eine jüdische Sitte aus dem ersten Jahrhundert, also auch zur Zeit Jesu. Wenn damals ein Mann seiner Familie oder seinem Dorf den Rücken zugekehrt hat, wenn er sein Erbe mitgenommen hat und dann unter nichtjüdische Völker ging und da das Erbe verschleudert hat, dann war die Beziehung zu seinem Dorf, zu seiner Sippe, zu seiner Familie war abgeschnitten, war zerbrochen. Und die Chance, dass er jemals wieder in diese Dorfgemeinschaft oder in seine Familie oder in seine Sippe aufgenommen werden kann, war eigentlich gleich null. Jetzt kommen wir in den Sinn, Seppi, du hast gesagt, ich kann Mundart predigen, dann fahre ich jetzt Mundart weiter. Wenn er es trotzdem gewagt hätte, wieder heimzukommen, dann hätte er bis in der Rückkehr ist das ganze Dorf oder das halbe Dorf ihm entgegengegangen und die haben dann so einen Tontopf dabei gehabt und die sind vor ihm gestanden und haben den Tontopf vor seinen Augen auf dem Boden zerschmettert, um ihm zu zeigen, hey, unsere Beziehung ist kaputt. Du hast alle Brücken abgebrochen zu uns, du bist ein Schand für uns, du bist ein Verräter. Mit dir wenn wir nichts mehr zu tun haben, kein Satz haben. Und wir vertiefen uns heute in eine Geschichte, die Jesus Christus erzählt hat. Er hat ja damals den Leuten oft Geschichten erzählt, die aus dem Leben gegriffen sind, um aufzuzeigen, auch wie das Himmelreich ist und wie gut das Gott ist, der himmlische Vater. Und diese Geschichte ist eigentlich die Geschichte, die die Güte und die Liebe von unserem himmlischen Vater besonders für ihn hat. Wie keine andere. Das Gleichnis wird eigentlich als das Gleichnis bezeichnet. Und wir gehen davon aus, dass es die bekannteste Kurzgeschichte auf der Welt überhaupt ist. Die Spitze vom Evangelium, sagt man. Es zeigt, wie Gottes Herz in Liebe zu uns Menschen brennt. Es handelt sich um den Vater mit seinen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn, der fordert mit knappen Worten von seinem Vater, dass er frühzeitig sein Erbe ausbezahlt haben will. Ein Mann hatte zwei Söhne, der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Der Vers, das lässt man so leicht, aber wenn man da genau herschaut, auch auf dem Hintergrund der damaligen Kultur, dann hat das eine Menge Zündstoff in sich und zeigt ganz viel über die Liebe vom Vater schon da. Der jüngere Sohn ist der Rebell. Er hält nicht viel von seinem Vaterhaus, er hält nicht viel von seinem Vater, sondern er sagt zu ihm, Vater, gib mir den Anteil, der mir zusteht. Das Verhalten vom Sohn ist nicht nur darum so schlimm, weil er ja eigentlich fordert, also er fragt nicht, sondern er fordert. Aber auch ein Bitte würde in der orientalischen Kultur nur eins heissen. Der jüngere Sohn würde den Vater am liebsten tot sehen. Wenn damals im Nahen Osten jemand das Erbe eingefordert hat, dann heisst das, dass ihm das Leben vom Vater eigentlich völlig egal ist. Es hat keine schlimmere Art gegeben, den Vater zu beleidigen oder den Vater zu verletzen, als ihm zu sagen, du, gib mir dein Erbe oder gib mir mein Erbe oder mein Teil davon. Dein Erbe ist mir mehr wert als du. Der Kenneth Bailey, das ist ein Theologe, der oft im Orient unterwegs war. Er ist vor zwei Jahren gestorben. Und er hat immer wieder in orientalischen Dörfern, in verschiedenen Ländern, hat er die Frage gestellt, hat irgendjemand in dem Dorf schon mal so eine Bitte ausgesprochen? Niemals. Wäre es denkbar, dass jemand so eine Bitte überhaupt jemals würde äußern? Unmöglich. Und was würde passieren, falls doch? Ja, da hat er die Antwort immer wieder gleich bekommen. Der Vater, der würde verrückt werden, er würde die Beziehung Vater-Sohn kündigen, er würde ihn enterben. Weil die Frage kommt im Wunsch gleich, dass der Vater stirbt. Die Antwort, die Kenneth Bailey bekommen hat, ist immer die gleiche. Und das war natürlich damals nicht anders gewesen wie heute. Jeder normale irdische Vater wäre zutiefst verletzt gewesen, wäre wütend geworden. So eine Frechheit. Jetzt habe ich 20 Jahre den Sohn gefördert, habe mein Leben für ihn geopfert, damit es ihm gut geht. 20 Jahre, das ist das angenommene Alter von dem jüngeren Sohn, weil er ist nicht verheiratet gewesen. Und das ist dann doch eher eine Seltenheit gewesen, wenn damals ein über 20-Jährige nicht verheiratet war. Jetzt habe ich den eigentlich gefördert und vergiss es, du bist enterbt. Auch alle Zuhörer von Jesus, die hätten jetzt so eine Reaktion von dem Vater erwartet in dieser Geschichte, aber der gute Vater, der reagiert anders. Da teilte der Vater das ganze Hab und Gut unter die beiden auf. Also er wird nicht verrückt, er schimpft nicht, er lehnt nicht ab, er geht auf die unerhörte Forderung vom Sohn ein und verteilt das Erbe. Und spätestens jetzt hat Jesus seine Zuhörer in Bann gezogen, weil die hätten das überhaupt nie erwartet. Was geht es noch? So etwas habe ich noch nie gehört. Das Wort, das hier mit Hab und Gut wiedergegeben ist, das ist im Griechischen steht dort Bios. Und wir können das aus Biologie oder aus Biogemüse. Das Wort heisst eigentlich Leben. Also wir können sagen, der Vater hat seinen Söhnen sein Leben gegeben. Er hat sein Leben geteilt für seine Söhne. Er hat damit seine eigene Biografie eigentlich beendet. Er war bereit gewesen, für seine Söhne seine Existenz zu opfern, alles zu geben, was er hat. Vielleicht tönt Jesus Christus auch in dem Satz noch an, dass er ja als Mensch gewordener Gott bereit gewesen ist, sein Leben zu geben für jeden, der in der Rebellion gegen Vater steht. Die Menschheitsgeschichte könnte man anschauen als eine Geschichte der Rebellion gegen Gott. Es ist auch unsere Rebellion gegen unseren himmlischen Vater. Und jeder, der in der Rebellion gegen Gott steht, wünscht indirekt oder direkt eigentlich seinen Tod. Wir alle sind von dieser Rebellion betroffen. Niemand kann von sich sagen, dass er nie gegen Gott rebelliert hat. Du bist tot für mich. Gott gibt uns die Freiheit, uns von ihm loszusagen. Er gibt uns die Freiheit, Gott loszuziehen. Er ist trotzdem bereit, sich zu schenken, sein Leben mit uns zu teilen, ohne Garantie, dass wir das Geschenk auch wissen zu schätzen. Da teilte der Vater das ganze Hab und Gut unter die beiden auf. Ja, wenn damals das Erbe verteilt worden ist, dann hat der älteste Sohn 2/3 bekommen von allem und alle anderen haben sich den restlichen Drittel müssen teilen. Jetzt hat es da nur einen jüngeren Sohn gehabt, das heisst, er hat 1/3 bekommen vom ganzen Erbe. Und unser Rebell hat also 1/3 von dem Erbe nicht einfach Geld oder Wertpapier bekommen, sondern er hat Schafe bekommen, Vieh, Land, vielleicht Getreide, vielleicht Häuser, also Güter. Und das war 1/3 von der Lebensgrundlage für die ganze Grossfamilie, für die ganze Sippe. Also da sind Senioren dabei gewesen, Frauen, Kinder, Mägde, Knechte. Und so ein Familienerbe, das ist in der Regel von Generationen schwererer Arbeit angereichert worden. Das heisst, man hat das weitervererbt an die Söhne und die haben dann das meistens wieder gemeinsam bewirtschaftet und haben geschaut, dass sie das pflegen und hegen und dass das sich wieder weiter vermehren kann, damit sie, wenn sie mal wieder vererbt, damit dann mindestens so viel kann wieder vererbt werden. Oft haben die Brüder zusammengeblieben, um das väterliche Gut zusammen zu vermehren und dort drinnen schaffen. Und zum zweiten Mal handelt unser Rebell unerhört. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Der jüngere Sohn nimmt sich also 1/3 vom Vieh, vom Land, von den Häusern und verschachert es in wenigen Tagen. Im Nahen Osten bedeutet schnell verkaufen, unter dem Preis verkaufen. Das war damals gebräuchlich, dass man den Preis lang ausgehandelt hat. Man hat miteinander gefeilscht, man hat Angebot gemacht, hat sich wieder zurückgezogen, hat überlegt, ist wieder zusammengekommen, hat diskutiert, bis dann wirklich mal eine Einigung passiert war, die für beide gestimmt hat. Schnell verkaufen heisst schlecht verkaufen. Das Verhalten des Jüngeren war also null Respekt vor dem ganzen Familienvermögen. Er hatte nur eine Absicht gehabt, möglichst schnell weg von da. Es war ihm egal, was das für die Familie bedeutet hat, dass sie zuschauen mussten, dass sie 1/3 vom Vermögen auf einen Schlag verloren haben und unter dem Preis verschleudert worden ist. Er hat sein Verhalten, mit seinem Verhalten hat er die Sohnschaft gekündigt. Er hat seine Verantwortung als Sohn hat er nichts damit zu tun haben. In den Augen der Sippe ist er eigentlich zum Verräter geworden und zu einem heimatlosen Landstreicher. Der junge Mann hat zwar kein Gesetz gebrochen, aber er hat bestimmt das Herz vom Vater gebrochen. Das Herz von seiner Mutter, das Herz von seiner Familie. Die ganze Beziehung zu dem Sohn war abgebrochen gewesen, durch seinen Weggang. Aber trotz dem Schmerz hat der Vater seine Beziehung im Herzen zu seinem Sohn nicht abgebrochen. Er ist beim Vater geblieben. Er ist der Vater geblieben, auch wenn der Sohn nicht mehr wollte Sohn sein. Jesus malt damit so einfach Wort das Vaterherz Gottes uns vor Augen. Und in dieser Geschichte wird deutlich, dass der himmlische Vater ganz anders handelt, als jeder irdische Vater würde handeln. Der Vater versucht, seinen Sohn nicht zu überreden. Er versucht, ihn nicht zur Vernunft zu bringen. Er erzwingt nichts von ihm. Er treibt die Demütigung, ohne dass er den Sohn demütigt. Dass die Nachricht von dem, was der Sohn gemacht hat, das muss sich wie ein Lauffeuer in den Dorf verbreitet haben. Damals ist in orientalischen Dörfern niemandem etwas verborgen geblieben. Für das Verhalten vom Vater ist für die Familie, für das Dorf unerklärlich gesehen und unter seiner Würde. Der Vater kann das Herz von seinem Sohn nicht verändern, aber er kann ihm sein eigenes Herz schenken und offen behalten. Und wenn der gute Vater sein Herz bedingungslos verschenkt, dann geht das Risiko ein, dass das Herz verletzt wird. Er lässt uns die Freiheit, ihn zu verlassen, ihn zu verraten, ihn nicht zu beachten, seine Gebote missachten. Er lässt uns die Freiheit, dass er nicht den ersten Platz hat in unserem Leben. Oder dass wir ihm nicht danken für all das Gute, was er uns für uns tut. Er lässt uns auch die Freiheit, dass wir ihn beschuldigen oder ihm Vorwürfe machen für Sachen, die wir nicht verstehen oder erdulden müssen in unserem Leben. Aber auch dann ist sein Herz immer noch offen und er ist am Hoffen. Auch wenn wir es verletzt sind und nicht genug gestützt sind. Unser Vater lässt also Freiheit, ob wir Gemeinschaft haben mit ihm oder ob wir etwas anderes vorziehen. Er lässt uns die Freiheit, ob wir unser ganzes Leben ihm geben wollen oder nur stückchenweise. Er schenkt sich ganz. Der jüngere Sohn macht sich also aus dem Staub. Das ganze Dorf muss ihn verachtet haben. Jeder hat gewusst, er hat sich unmöglich verhalten. Am besten lässt er sich nie mehr blicken. Als das Dorf verloren hat, sind mir zwei Dinge nachgefolgt. Das eine war die Verachtung von diesen Menschen. Und das andere war die verzweifelte Liebe von seinem Vater mit dem Schmerz um seinen verlorenen Sohn. Was er nicht gewusst hat, wenn er den Vater verlässt, dann verlor er seine Heimat, seine Identität. Letztlich verlor er sich selber. Der junge Mann, der ist auf dem Weg in die Verlorenheit, mit erhobenem Haupt und mit positiven Erwartungen. Jetzt wird alles ganz anders. Jetzt kann ich ein anderes Leben leben. Und mit dem hat er natürlich recht bekommen. Das erste Mal ist ihm eine neue Welt aufgegangen mit all dem Reichtum, den er hatte. Was dabei rausgekommen ist, das lesen wir in den nächsten Versen. Dort verschleuderte er sein Vermögen und mit ausschweifendem Leben. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Der Niedergang ist garantiert, wenn wir uns als Menschen, einzelne Personen oder auch als Gesellschaft aus der Gemeinschaft mit dem Vater verabschiedet, wenn wir gleichgültig werden, wenn wir in den Rücken kehren. Wenn wir unsere Lebensquellen verlassen, ob das jetzt als Gesellschaft ist oder als Einzelne, dann ist in diesen Versen beschrieben, wie es in grossen Schritten abwärts geht. Der erste Schritt ist die Verschwendung der eigenen Kräfte. Wer den Vater verlässt, der hat die Quelle der Lebenskraft verloren. Der zweite Schritt ist eine innere oder eine äußere Not. In unserem Herzen gibt es ein Vakuum und das kann nur durch Gemeinschaft mit Gott gefüllt werden. Wir können nur bei ihm erfülltes Leben haben. Wer das verlässt, der kommt in eine Not. Sicher in eine innere, vielleicht auch in eine äußere. Und dann steht da in seiner Verzweiflung und da können wir jetzt denken, oh, er hat gemerkt, ich habe eine Dummheit gemacht. Wie gut habe ich es doch zuhause gehabt, wie wenig habe ich es geschätzt, wie unrecht habe ich denn da. Aber nein, er denkt nicht daran, zuhause zu gehen. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Die Blöße, beschämt heimzugehen, wo er ja eigentlich gar nicht mehr sein Zuhause gesehen ist, das hat er sich nicht antun. Das Letzte, was uns hindert, in unserer Not zu Gott zu gehen, das ist unser Stolz. Also hat er es probiert, auf eine andere Möglichkeit, sich selber zu retten. Der dritte Schritt ist dann in die Abhängigkeit von Menschen, aber auch von okkulten Kräften. Viele Menschen, gehen heute auch, in die Abhängigkeit von Satan, um sich Vorteil zu verschaffen. Der nächste Schritt ist dann die Erniedrigung. Er hat gemerkt, ich bin ärmer dran als ein Schwein. Sogar die Schweine, die haben mehr zu fressen als ich. Das ist dann der letzte Schritt auf seiner Abwärtsspirale. Ein Mensch, der Gott den Rücken zukehrt, eine Gesellschaft, die Gott den Rücken zukehrt, sinkt in letzter Konsequenz tiefer als der Mensch, als Tier. Wir lesen das auch in der Zeitung. Menschenhandel, Völkermord, Kindermissbrauch. Tiere würden nie auf solche Sachen kommen. Jetzt ist unser Ausreißer definitiv am Ende. Er hat von niemandem Hilfe erwarten können. Viele Menschen müssen sich dann an so einen Punkt kommen, die eigene Möglichkeit völlig erschöpft sein, bis sie bereit sind loszulassen und Gottes Liebe als Geschenk annehmen. Damit meine ich eine bewusste Annahme von der Vergebung und eine entschiedene Haltung, ich will mich jetzt an Gott wenden und auch mit ihm durchs Leben gehen. Bei unserem Rebell ist es so wie gesehen, sind stolz gesprochen gesehen und wir lesen von ihm, da ging er in sich. Der kleine Nebensatz ist der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben. Dass er in sich gegangen ist, dass er zu sich gekommen ist, dass er sich gefragt hat, was mache ich eigentlich? Ich habe mich total verloren. Es hat keinen Wert mehr, mir etwas vorzumachen, ich habe meine Situation nicht mehr im Griff. Seine Not hat ihm letztlich die Augen geöffnet und er sagte sich, wie viele Taglöhner hat mein Vater und alle haben Brot in Fülle, ich dagegen komme hier um vor Hunger. Der Ausdruck Brot in Fülle, da ist noch mehr gemeint, als jetzt einfach genug zu essen. Das Wort Brot hat im Orient ganz eine starke, so eine emotionale Komponente. Das bedeutet eben Leben in Fülle. Wahres, echtes, erfülltes Leben. Jesus Christus hat ja immer wieder von Brot geredet, wenn er damit hat wollen, das Leben beschreiben, das er uns schenken will oder auch sich selber beschreiben. Das Leben ohne Gott endet in der inneren Leere und mit Gott ist es eben dann vollkommene Lebenserfüllung. Er sagt sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Arbeiter. Ja, wenn wir uns noch Lebensfülle sehen, dann müssen wir uns aufmachen, zu Gott gehen und ihm sagen, Vater, du bist gut. Das ist nicht ein einmaliger Akt, sondern das ist ein Lebensstil. Jeden Tag von uns wegschauen und auf den Vater schauen und ihm sagen, du bist gut. Umkehr ist ein Lebensprozess. Vater, du bist gut, ich brauche deine Hilfe, dass ich erkenne, wie gut du bist, dass ich erkenne, dass es ohne dich nicht geht, dass ich mich auf mich selber nicht verlassen kann. Allerdings hätte der junge Mann müssen damit rechnen, dass er niemals aufgenommen wird. Er musste mit Verachtung, Spott, mit dem Ablehnung vom ganzen Dorf rechnen. Und mit dem, dass er definitiv weggeschickt wird. Mit so Gedanken macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Ja, über seine Heimreise erfahren wir nichts aus der Bibel. Aber wir können davon ausgehen, dass sie voller Strapazen war. Erstens war er halb verhungert, also er war völlig entkräftet. Und zweitens ist die Vorstellung, was ihn da würde erwarten, wenn er hierher ankommt, ja alles andere als rosig. Keine Zaza. So hat es Zeitenwellen. Abschneiden, keine Chance auf Rückkehr, keine Versöhnung. Er hat Angst vor der Verachtung vom Brüder, er hat ihn ja im Stich gelassen, von der Ablehnung vom Vater und auch vom Spott vom ganzen Dorf. Keine Zaza von Menschen, die er jetzt eigentlich noch als letzten Hoffnungsfunken sieht, wo ihm helfen könnte. Immer wieder hat er darüber nachgedacht, was könnte ich meinem Vater sagen. Damals hat es in jedem Dorf so gelangweilte Jugendliche gehabt, die hatten nichts zu tun gehabt. Es hat keine Schulen gegeben, es hat kein Sportangebot gegeben. Die haben einfach die Schwierigkeiten gemacht. Ich habe einen Bericht von einem jüdischen Pilger gelesen und da ist jedes Mal, wenn er durch ein Dorf durchpilgert ist, haben die Ältesten ihn müssen begleiten, also Älteste vom Dorf, damit er nicht von diesen Jugendbanden belästigt wird und ihrer Gemeinheit ausgesetzt ist. Und unser Mann ist ja kein Pilger, sondern ein Verräter. Dem wird etwas blühen, wenn er wieder auftaucht. Er muss damit rechnen, dass er aufs Übelste beleidigt wird, angespuckt wird, mit Steinen beschmissen wird. Was kommt da auf mich zu? Keine Zaza, Verachtung, Hass, Ablehnung. Er war sich bewusst gewesen, ich habe kein Anrecht mehr auf die Gemeinschaft. Ich habe meine Rechte verwirkt. Ich bin besitzlos. Ich habe meine Rechte als Sohn ja mit Schuhen getreten. Sein Zuhause war eigentlich nicht mehr sein Zuhause. Vielleicht können einige von uns so ansatzweise das Gefühl, wenn wir als Kind irgendetwas angestellt haben oder verbockt haben und dann merken, oh, am Abend kommt der Vater heim, was gibt das für Konsequenzen? Was passiert denn, wenn ich ihm das beichten muss? Kein Satz an. Was kommt jetzt? Ja, es gibt Menschen, sie haben Angst vor Gott, weil sie ein Bild haben vom strafenden Vater. So Menschen erwarten dann keinen Satz an, wenn sie daran denken, wie es wird sein, wenn sie im heiligen Gott gegenübertreten, mit all ihren Fehlern. Oder wir haben vielleicht Vergebung angenommen, aber fallen oft wieder in die gleiche Sünde hinein. Wir machen immer wieder die gleichen Sachen, Lieblosigkeiten, wo wir genau wissen, eigentlich gefällt es Gott nicht. Wir fühlen uns mit der Zeit unwürdig der Vergebung. Wir können einfach nicht mehr glauben, dass Gott uns ein weiteres Mal und nochmal und wieder mal vergibt. Wir erwarten dann vielleicht auch so einen Ketzatz an, dass Gott einmal sagt, jetzt längt es, jetzt hat er genug vergeben, so nach rein menschlichen Maßstäben. Wird mir der Vater noch so eine Chance geben? Wird er mir erlauben, meinen Verrat an ihm und der ganzen Familie wieder gut zu machen? So Fragen haben ihn müssen belagert haben auf seiner Heimkunft. Der Schritt vom Sohn wäre langsamer, er sieht das Dorf von weitem, er kommt auf das Dorf zu, die Spannung steigt. Was kommt jetzt da? Noch 200 Meter und dann sieht er sich eine Gruppe von Menschen aus dem Dorf lösen. Ist das jetzt die gefürchtete Jugendbande, die da kommt? Ah nein, es ist der Vater mit ein paar Leuten, mit seinen Dienern. Kommt jetzt das, was man eigentlich müsste erwarten? Kein Satz. Abbrochen, fertig. Du hast alle Brücke abgebrochen, du hast uns verraten, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. So wie ich jetzt mit dem Topf umgegangen bin, so ist eigentlich der Sohn mit der Liebe und mit dem Herz vom Vater umgegangen. Und so, wie der Topf zerbrochen ist, so hat er die Beziehung zerbrochen. Wir können aber auch sagen, so wie der Topf jetzt in Scherben liegt und kaputt und zerbrochen ist, hat zuerst der Sohn müssen in sich selber zerbrechen, bis ihm die Augen aufgegangen sind und er gemerkt hat, ich gehe zum Vater. Ja, wie hat der Vater reagiert? Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid rannte er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Dass der Vater ihn schon gesehen hat, von Weitem kommen, das zeigt eigentlich nur, er hat innerlich so im Geheimen sehnsüchtig auf seinen Sohn gewartet. Tag für Tag hat er Ausschau gehalten und wo dann die Gestalt aus der Ferne kommt, hat sich sein Herz bewegt. Könnte es sein? Er ist von Erbarmen gepackt worden, voller Mitleid, zu seinem Sohn, wo er seinen Zustand gesehen hat. Ja, voller Mitleid nach dem, was sein Sohn ihm angetan hat. Nicht voller Bitterkeit, nicht voller Vorwürfe oder Schmerz, voll beleidigt, sondern voller Mitleid, Liebe und Freude. Wir lesen da, voller Mitleid rannte er ihm entgegen. Also so ein orientalischer Patriarch, so ein Vater, der rennt nicht. Das gehört sich nicht. Rennen, das ist gegen die Zeiten gesehen vom Orient. Wir warten und der andere soll auf einem zukommen. Oder wir machen langsame Schritte. Das Wort für Rennen, das ist ein Wort, das Lukas, der Evangelist, verwendet. Ein Wort für Wettrennen in olympischen Spielen. Also die Liebe und die Freude, dass im Sohn hat der Vater alles um sich vergessen und er hat sämtliche politische Korrektheit hat er durchbrochen. Er rennt, wie er 30 Jahre nicht mehr gerannt ist. Und zudem muss er noch mit einem langen Rock rennen. Ja, das geht ja gar nicht mit einem langen Rock. Er muss über die Knie aufziehen. Und sein langer Rock, da kann man nicht rennen. Und das ist so eine Geste, ein ehrwürdiger Gutsherr, einen Rock über die Knie aufziehen, das ist ein Verhalten, das ist einfach das No-Go. Das ergibt sich die völlige Blöße. Die Liebe vom Vater, die wird uns noch stärker bewusst, wenn wir merken, wie der Vater durch sein Verhalten seinen Ruf jetzt in dem Dorf eigentlich völlig aufs Spiel setzt. Kein Mensch versteht das. Die anderen Ältesten, die haben müssen seine Liebe als Schwäche deuten. So verhaltet sich doch keine Ehrenperson. Für diesen Schandfleck von Sohn erniedrigt sich der Vater vor dem ganzen Dorf und zeigt sein wahres Gesicht. Er hat all diese Jahre voller Liebe auf seinen verräterischen Sohn gewartet. Da ist keine Beleidigung zu murren, keine Vorwürfe, kein schlechtes Gewissen machen, so ein bisschen bloßstellen, Sachen, die ich vielleicht in der Position vom Vater nicht ganz hätte sein können. Der Vater kümmert sich nicht um seine Ehre, nicht um seine Rechte. Er ist nur von einem erfüllt, von dieser Freude, dass sein verlorener Sohn wieder zurückgehört ist. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn und sagt damit, hey, du bist wieder aufgenommen in die Familie. Also das ist auch ein Zeichen, du gehörst wieder zu uns. Endlich bist du wieder da, wir gehören zusammen. Kein Satz an, sondern Küss. Und nach dieser Szene darf ihn auch im Dorf niemand mehr ablehnen. Und so ist unser himmlischer Vater. Er gibt und er wartet voller Sehnsucht. Aber er kann eigentlich nicht warten, bis wir zu ihm kommen, sondern er rennt uns entgegen, auch wenn es ihm seine Ehre kostet. Auch wenn Menschen seine Liebe als Schwäche deuten. Gott ist uns ja in Jesus Christus entgegengekommen. Er ist Mensch geworden, er hat sein Leben am Kreuz geopfert. Er hat Leben und er hat den Tod auf sich genommen, aus Liebe zu uns. Er hat sein Leben freiwillig für uns hingegeben. Und von vielen wird das als Schwäche gedeutet. Die Pharisäer haben gesagt, du bist ein Freund von den Säufern und von den Sündern. Du willst Gottes Sohn sein. Es war die Dorfbande der Pharisäer, die ihn am liebsten gesteinigt hätten. Jesus hat alle Ketzatza, alle Zerbruch auf sich genommen. Er hat sich verbrechen für uns, damit wir wieder vor Gott rein dastehen können. Jesus hat ermöglicht, dass unsere Beziehung zum Vater wieder ganz heil sind. Wenn es das jemand aufgenommen hat mit der Kamera, können wir den Film rückwärts laufen und die Scherben würden wieder zu einem ganzen Topf werden. Jesus hat durch seinen Zerbruch unsere Ketzatza verhindert. Ich habe als Bub oft auf einem Bauernhof geholfen und dort hat es auch einen grossen Säustall gehabt, Schweinestall. Und ich bin dann natürlich manchmal nachmittagweise in diesem Stall gesehen und dann mit diesen Kleidern auch heimgegangen. Und als ich dann zur Tür reinkam, ist niemand entgegengekommen und hat mich umarmt und mich geküsst. Verständlicherweise, meine Eltern sind vielleicht sogar schon am Tisch gehockt und haben mich schnurstracks in den Balkon rausgeschickt, meine Kleider abziehen und dann sofort unter die Dusche. Der himmlische Vater ist viel weniger empfindlich für unseren Gestank. Er umarmt uns mit all dem Schlechten, was an uns haftet und zum Himmel stinkt. Wir dürfen wirklich so zu ihm kommen, wie wir sind. Wir müssen nicht zuerst heilig werden oder perfekt. Wir sind akzeptiert, wie wir heute so jetzt gerade sind. Wichtig ist, dass wir zu ihm gehen, mit dem Wunsch, dass er uns hilft. Und mit der Einsicht, dass wir ohne ihn aufgeschmissen sind. Wo Jesus Christus für uns gestorben ist, hat er am Kreuz all unsere Sünden umarmt. Unseren ganzen Dreck auf sich genommen, all unsere Schuld. Weil wir Gottes Liebe, sein Herz mit vielem, wo wir vielleicht gesagt oder gemacht haben oder nicht gemacht haben, mit Füßen getreten haben. Er umarmt uns mit unseren Fehlern. Gehen wir zu ihm. In den Armen vom Vater sagt jetzt der junge Mann einen Spruch. Den hat er sich vorgenommen. Aber überwältigt von dieser Liebe wird sein Selbstrettungsversuch, also so bitte stell mich jetzt ein als Arbeiter, wird zu einem echten Schuldbekenntnis. Er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Er sagt nicht, ja Vater, ich bin jetzt reifer geworden, ich habe viel gelitten, ich habe für meine Schuld zahlt, ich habe viel riskiert, habe viel daraus gelernt und bin mir jetzt bewusst, okay, ohne dich gibt es nicht, jetzt musst du mich wieder aufnehmen und wenn ich dir das Geld zurückerstattet habe, wenn ich für dich geschafft habe, dann habe ich wieder einen Anspruch auf deine Liebe. Nein, die Annahme durch den Vater beruht nicht auf Reife oder auf Willen oder auf Leistungen, sondern auf dem Wunder von der Liebe von Gott, der uns umarmt und dazu bringt, dass man nur noch sagt, wie der verlorene Sohn, ach, Papi, bist du gut und wie sehr brauche ich dich. Der Sohn sagt nochmal wortwörtlich den Satz, den er sich vorgenommen hat, aber nicht den Teil, den er ihn bitten wollte, dass er als Arbeiter eingestellt werden kann. Seine Absicht, sich das Erbe wieder zurückzuverdienen, dass es zurückgeben kann, das wird in den Arm vom Vater zu einem anderen Wunsch. Ganz beim Vater zu sein. Und der Vater, der hat auch nichts wissen wollen von einem minderwertigen Sohn, der sich so als Arbeiter würde anstellen, um den Schaden gut zu machen. Er hat keine Gelegenheit gegeben, in dem Sohn sich zu rechtfertigen, sondern ihm ist zum Feiern zumut. Der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Kleid und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Das Kleid, der Ring, die Schuhe nochmal drei Zeugnisse von der unglaublichen Liebe vom Vater. Wenn damals ein König jemandem eine besondere Ehre erweisen wollte, dann hat er ihm ein gutes, schönes, königliches Kleid anziehen. Wir können das aus mehreren Stellen aus der Heiligen Schrift, zum Beispiel im Buch Esther. Da hat der König Ahasverus, der persische Herrscher, hat im Onkel von der Esther, der einen Putschversuch verhindert hat, hat ihm so ein königliches Kleid anziehen und ihm durch die ganze Stadt führen. Der zurückkehrte Sohn bekommt kein Ketzatza, seine Schande wird nicht mal erwähnt. Im Gegenteil, er wird gefeiert wie ein Held. Jesus gibt uns ein neues Kleid, ein reines Gewand, und das brauchen wir, um mit ihm das himmlische Fest zu feiern. Jesus hat alle Verachtung, alle Spott, alle Ketzatza für uns getragen. Ohne Jesus hätten wir keine Chance zu sehen, wie gut das Gott ist und wie vergebend. Jesus hat für unsere Schande und Sünde bezahlt und wir können jetzt durch ihn ein neues Leben haben, symbolisiert durch das neue Kleid. Das Einzige, was der Sohn machen muss, ist, seine stinkenden Fetzen abziehen. Niemand zieht ein Festkleid an, ohne dass er die Sachen darunter noch behaltet, die dreckig sind. Also die zieht er ab. Das alte Kleid, das ist alles in unserem Leben, das Gott nicht schön findet, das ihm nicht gefällt, das für ihn zum Himmel stinkt. Das kann Unversöhnlichkeit sein, Neid, falsche Haltungen, falsche Gewohnheiten. Als ich als Kind mit meinen Kleidern am Ende heimgefahren bin, mit den Kleidern, die im Stall waren, dann habe ich das am Ende gar nicht so als schlimm gefunden. Wie ein bisschen süßlich hat das geschmeckt. Erst wenn ich ein paar Tage nachher in der Wohnung auf dem Balkon raus bin und das wieder geschmeckt, habe ich gemerkt, wow, was für ein Unterschied das ist. Manchmal erachten wir das Sachen, die Gott nicht gefallen, gar nicht als so schlimm. Wir haben manchmal vielleicht noch das Gefühl, es ist manchmal noch gut. Aber es ist natürlich nicht so. Wenn wir Gott um seinen Heiligen Geist bittet und er uns schenkt und durch seinen Geist in unserem Herz wohnt, dann bekommen wir ein neues Leben, eine neue Identität und ein neues Kleid und haben dann Unterstützung, dass wir alles ablegen können, was ihm nicht gefällt. Das wäre das Kleid gewesen. Und dann ist noch der Ring. Der erinnert uns an den Siegelring von einem König. Da haben wir das Beispiel in Ägypten. Der ägyptische Herrscher, der Pharao, hat ihm Josef, als er ihn als Herrscher über das ganze Land eigentlich eingesetzt hat, hat er ihm seinen Siegelring gegeben. Er konnte königlich mit dem befehlen. Er hat alle Macht von einem König. Der Pharao war nur noch um den Thron höher gewesen, wie der Josef. Der Ring bedeutet Autorität. Wer den Ring bekommt, der hat Verfügungsgewalt vom König. Und der Sohn, der sein Erbe verschleudert hat, der wird jetzt also vollständig wieder hergestellt. Er kommt alle Rechte als Sohn wieder rüber. Als Stellvertreter vom Vater kommt er all sein Vertrauen wieder rüber. Kleiderring, das sind so Kapitalanlagen gewesen damals, wertvolle Sachen. Weg mit der Knechtschaft, weg mit der Minderwertigkeit. Weg auch mit dem eigenen Versuch, das wieder gut zu machen wollen. Der Sohn hat all die Schuld dürfen einfach loslassen und er ist völlig wiederhergestellt worden. Wer Jesus nachfolgt, ihn liebt, wird mit ihm herrschen. Dann sind noch die Schuhe ein Zeichen von Ehre. Wer damals keine Schuhe hatte, der war in der Stellung von einem Sklaven oder von einem Ströfling. Neue Schuhe stellen unsere Ehre wieder her. Wir werden frei von einem schlechten Gewissen, sind nicht mehr geknechtet von dem schlechten Gewissen, kommen in ein freies Gewissen über. Und wir werden aus der Sklaverei von der Sünde befreit und werden zu Kinder und Hausgenossen im Himmel. Alles, was sich der Sohn erhofft hat, und er den Vater verloren hat, Freiheit, Lebensfülle, Identität, all das findet er erst wieder in den Armen vom Vater. Seit uralten Zeiten wird im Orient Gastfreundschaft hochgehalten. Da hat man ein gemästetes Rind extra gehabt, damit, wenn hohe Gäste kommen, dass man das schlachten kann. Unerwartete Ehrengäste. Wir lesen das zum Beispiel beim Abraham. Der hat mal Besuch bekommen von Engeln und hat er sein Mastkalb schlachten lassen. Unser entlaufener Sohn wird nicht verspottet oder weggeschickt, auch nicht eingestellt als Arbeiter, sondern er wird als Ehrengast behandelt. Der Empfang beim Vater ist gigantisch. Kein Vorwurf, kein du hast mich enttäuscht, kein Überschieben von Schuldgefühl. Genugtuung, ich vergebe dir, aber du musst dich dafür so schuldig fühlen. Nichts von dem, der Vater empfiehlt seinen Rebell, als ob es ein besonderer Held wäre. Der einzigartige Empfang mündet in einem Festessen. Jesus deutet in dieser Geschichte auch die Freudezeit an, wo mit ihm, Jesus Christus, angebrochen ist. Die Zeit, wo jeder Mensch mit Hilfe vom Heiligen Geist sich alles Lebensfeindliche kann loslassen kann, alles kann ablegen, wo nicht in das neue Reich passt von Gott. Gott freut sich mit, wenn wir mit ihm ein Leben von der Lebensfülle leben wollen. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Tod ist jeder, der das Angebot der Versöhnung mit Jesus Christus nicht annimmt. Jeder, der den Heiligen Geist nicht in sich leben lässt. Machen wir uns auf, jeden Tag, am Morgen und übermorgen, uns in die Arme vom Vater zu begeben, herauszufinden, wie hole ich dort meine Liebe, seine Liebe ab. Der Vater, er feiert nicht nur, wenn er Rebell zurückkommt, sondern ich glaube, ihm ist auch zu feiern zumut, wenn wir jeden Tag wieder seine Jumbo-mässige Liebe, also den Topf habe ich in Jumbo gekauft, seine Jumbo-mässige Liebe immer wieder neu entdecken. So, dass wir auch bereit sind, Überbleibsel von diesen alten Kleidern wegzurühren. Gewohnheiten, Einstellungen, Lebensumstände. Ja, sie haben auch von feiern. Und weil der himmlische Vater so gut ist, dürfen wir heute auch miteinander feiern, Gottesdienst feiern. Das ist der Grund. Ich habe euch noch ein Gottesdienstblatt mitgebracht. Jetzt sind auf der Rückseite auch noch ein paar Anwendungen drauf. Könnt ihr gerne im Hauskreis oder in der stillen Zeit mal die Fragen lesen und dem nachgehen. Wir beten noch miteinander. Darf ich euch bitte aufstehen? Herr Jesus, ich danke dir für die Geschichte, die du erzählt hast. Ich danke dir für dein Wort, das wir haben dürfen, das uns immer wieder zeigt, wie unendlich tiefgründig die Liebe ist, die du und wo der himmlische Vater zu uns haben. Herr. Ich danke dir, dass durch deinen Zerbruch, durch deinen Tod am Kreuz, wir keine Satz erleben müssen, sondern dürfen Küsse bekommen. Hilft uns doch auch erkennen, wo wir selber lieblos sind, wo wir so alte Fetzen tragen, wo wir sie ablecken. Und hilft uns, deine Liebe abzuholen, uns immer mehr von dir auch zu prägen. Amen.